Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wohin du auch gehst. Und bring dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Ja, man muss versuchen, sich in die Situation von Jakob hineinzuversetzen. Da zieht also ein Flüchtling allein durchs Bergland. Er muss um sein Leben fürchten und er flieht vor seinem eigenen Bruder. Sein alter, blinder Vater wird ihn nicht mehr lange schützen können. Und teilweise hatte er den Zorn seines Bruders in Kauf genommen und teilweise hatte ihn seine Mutter dazu gedrängt. In den letzten Tagen hat er schon 120 Kilometer durchs bergige Gebiet hinter sich gebracht. Er ist ausgebrannt und es ist völlig offen, wann oder sogar ob er seine alte Heimat wiedersehen wird, seine Freunde. Und er weiß auch noch nicht, dass er seine Mutter ja das letzte Mal gesehen hatte. Die Zukunft ist völlig ungewiss. Wer weiß, was seine Verwandten in Haran sagen werden, wenn ihnen irgendwie zu Ohren kommen sollte, dass er, ja, wie er seinen alten Vater behandelt hat. Und die Nacht bricht herein, es wird dunkel, es wird kalt, es wird zunehmend finster, es wird gefährlich, er ist erschöpft und das nicht nur körperlich, sondern auch an seiner Seele. Er muss irgendwo ein Nachtlager finden und ja, er sucht sich so einen leicht geschützten Platz, rollt einen Stein so hin, dass er ja gerade seinen Kopf darauf legen kann. Und er war eigentlich immer jemand gewesen, der gern drinnen gewesen ist, gern daheim geblieben war. Aber hier gab es jetzt keinen drinnen, hier gab es nur einen draußen. Nur schutzlose Kälte, einen harten Boden und einen gottverlassenen Ort. Und ich könnte mir vorstellen, wie so ja, Einsamkeit, Angst, Sorge, Hoffnungslosigkeit ihm das Einschlafen schwer gemacht haben. Und dass er so in den dunklen Himmel starrt und sich hin und her wälzt, bis ihm dann doch wahrscheinlich irgendwann die Müdigkeit in den Schlaf gezwungen hat. Ich weiß nicht, wie sie, wie du momentan schlafen kannst. Oder ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich jeder kennt. Irgendwie verzweifelt dazuliegen, sich hin und her zu wälzen. Vielleicht erinnern Sie sich an so eine Situation, oder? Auf der anderen Seite wird es wohl auch nur eine Frage der Zeit sein, bis wieder mal irgendwann so eine Situation kommt. Solche Situationen gehören eben zum Leben dazu. Und das ist eben die harte Realität. Während Jakob schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Und ich finde das spannend, genau da, wo es ja ihm eigentlich am schlechtesten geht, wo ihm seine Hoffnungslosigkeit am meisten bewusst ist, genau da begegnet ihm Gott, wo er am wenigsten damit gerechnet hat. Und ich finde, das ist die erste Sache, wie wir ja Frieden mitten in unseren Sorgen und Ängsten bekommen können, uns deutlich machen, Gott ist da. Mitten in der Angst und Sorge reißt hier also der Himmel auf. Und dann heißt es hier so nach dem Luthertext in Vers 16, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Ich finde das einen starken Satz, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Jakob denkt, er ist völlig alleine. Dabei ist Gott unbemerkt genau da über ihm. Mich hat das so ein bisschen erinnert an dieses Gedicht Spuren im Sand. Als Margaret Fishback Powers das Gedicht verfasst hat, war sie noch Anfang 20 und die Monate davor waren alles andere als normal verlaufen. Schwer verletzt durch einen Blitzschlag war ihr Berufsleben in Gefahr. Sie musste ihren Beruf als Lehrerin für einige Zeit aufgeben und auch eine Beziehung zerbrach. Und verzweifelt kehrte sie also zurück zu ihren Eltern und zog dort wieder ein. Und durch ihren Bruder hat sie dann schließlich Paul kennengelernt und auch lieben gelernt. Und an dem Tag, als Paul ihm dann einen Heiratsantrag gemacht hat, entstand dieses Gedicht von Spuren im Sand. Und auszugsweise heißt es darin: Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn und sie blickt zurück. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Und ich fragte: Warum, Gott, hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und vielleicht hast du diese Erfahrung auch gemacht. Dort, wo es wirklich schwierig war, wo dich Sorgen hin und her geschmissen haben, Ängste, schwierige Situationen, dass du gerade da Gott erlebt hast. Und ich erinnere mich, ja, bei mir war es doch so bei schwierigen Situationen im Beruf oder auch beim Tod meiner Oma vor 20 Jahren oder auch bei dem meines Vaters, wo ich Gottes Eingreifen vermisst habe. Gerade da stelle ich auch im Nachhinein fest: Nein, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Wo ich im Nachhinein feststelle: Nein, er war da. Und ich hoffe, dass wir auch an diesen unverständlichen Stellen unseres Lebens, wo wir das nicht so einfach sagen können, ja eines Tages im Himmel zurückschauen können und sagen können: Doch, Gott war nicht fern, Gott war nah. Der Herr war an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Gott hat dem Jakob die Flucht, die er sich selbst eingebrockt hat, nicht erspart. Und kann man fragen, naja, was war denn das jetzt mit dem Segen, den er bekommen hatte? Und was hatte ihm denn der Gott seines Vaters und Großvaters gebracht? Wir wollen gern, dass Gott uns unsere Sorgen und Ängste einfach wegnimmt. Das kann er tun und manchmal macht er das auch. Aber in der Regel geht er lieber mit uns durch diese Sorgen und Ängste mitten hindurch. Und genau da, mitten auf dem Weg, ist er. Der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Das ist hier Bet-El, das Haus Gottes. Und da, wo hier Herr steht, der Herr ist an dieser Stätte, da steht ein konkreter Name. Ich bin da. Und dieser Name ist Programm. Rechnen wir damit, dass mitten in unserer Angst und Sorge Gott da ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, finde ich, was hier im Text deutlich wird, er ist nicht nur einfach da, sondern er ist für dich. Dort steht es schon. Er ist für dich. In diesem Traum wird so eine uralte Vorstellung genannt, dass es irgendwo auf der Welt ein Tor zum Himmel gibt. So einen Eingang, könnte man sagen. Und die Engel gehen dort wie so auf einer Treppe oder, wenn man das hebräische Wort sich anschaut, wie auf einer Rampe hoch und runter. Man kennt sowas zum Beispiel von antiken Stufenpyramiden auch in Babel oder bei den Mayas oder so, diese Treppe, die so hoch führt, wie es nur geht, Richtung Himmel. Und dort gehen jetzt also die Engel hoch und runter und gehen von dort aus los in die Welt, um so Gottes Befehle auszuführen. Sich um die Menschheit zu kümmern, zu belohnen, zu bestrafen, zu versorgen. Und was für ein unfassbarer Schock muss das sein für Jakob, als er also zufällig genau dort am Eingang wach wird. Und er sagt das dann ja nachher auch, wie furchterregend ist dieser Ort. Denn man muss ja schon sagen, bei dem, was er gemacht hat, müsste ihm eigentlich klar sein, was jetzt passiert. Er hatte seinen Vater hintergangen, seine Blindheit ausgenutzt und da muss man jetzt nicht unbedingt erst 3. Mose 19, Vers 14 kennen, wo steht, du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor dem Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Die Stelle braucht man gar nicht kennen, um zu wissen, dass das eine fürchterliche Sache war. Und nun fällt Jakob also diesem allmächtigen Gott direkt vor die Tür, direkt vor die Flinte. Und wenn die Flucht auch eine Flucht vor Gott war, dann ist sie gewaltig schief gegangen. Dann ist sie etwas doof gelaufen, dass er direkt vor Gottes Tür zum Liegen kommt. Jakob, der Betrüger, ist also erledigt, könnte man sagen. Aber hier passiert etwas Seltsames, weil Gott spricht ihn direkt an, aber er sagt überhaupt nichts, gar nichts von dem, was eigentlich die ganze Zeit so offensichtlich sein müsste. Er sagt von seiner Schuld kein einziges Wort. Gott hatte Abraham, seinem Großvater, eine Zusage gegeben. Ich will dich zu einem großen Volk machen, von dir und deinen Nachkommen soll Segen ausgehen für die ganze Menschheit. Und Gott sieht offensichtlich keinen Grund, etwas an dieser Zusage zu ändern und diesen Segen nicht auch, wie vorausgesagt, auch auf die Nachkommen übergehen zu lassen. Er steht zu seinem Versprechen und sagt in Vers 15 sogar zu dem Betrüger Jakob, du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich, ich stehe zu dem Versprechen, was ich dir gegeben habe. Und was ist das für eine starke Eigenschaft Gottes? Dass er sagt, ich habe das versprochen und das halte ich. Und der Jakob hat es nicht verdient. Aber Gott sagt, ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Und mich hat das erinnert an einen Vers aus der Bibel, aus 2. Timotheus 2. Sind wir untreu, ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt dabei. Er ist für dich. Ohne Wenn und Aber. Für dich. Und dieses für dich, das handhabt Gott bis heute so, dass er sagt, ich bin für dich. Und einer der Nachkommen von Jakob und Abraham ist Jesus. Und in ihm sollen tatsächlich alle Völker der Erde am Segen teilhaben, wie es da heißt im Text. Weil Gott nach wie vor für dich ist, nach wie vor für dich ist, kommt er runter auf die Erde. Und wusstet ihr, dass Jesus diese Geschichte von Jakob mit der Himmelsleiter auch aufgreift? In Johannes 1, Vers 51 sagt er zu seinen ersten Jüngern, zu seinen ersten Schülern, ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Und mit dem Menschensohn, da hat er immer sich selbst gemeint. Und er sagt hier im Grunde, ich bin dieser Zugang zu Gott. Ich bin dieses Tor zum Himmel. Wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich Gott. Dann sehe ich, wie Gott ist, dass ich runterkomme auf die Erde und dass ich für dich bin. Und wenn ihr euch untereinander untreu seid, wenn ihr euch gegen mich auflehnt, wenn ihr mich sogar hasst, auf mich losgeht, mich schlagt und ja, mich sogar kreuzigt, ich bin und bleibe für euch. Ich bin und bleibe für dich. Er legt sich fest. Was ist das für eine Eigenschaft Gottes? Er sagt, ich habe das versprochen und das ziehe ich durch. Bethel, das Haus Gottes. Das Haus Gottes unter den Menschen. Und ein Haus baut man, wenn man sich festlegt. Wenn man sagt, hier ist mein Platz. Und Gott legt sich fest. Ich will eure Sorgen kennen, ich will eure Ängste kennen. Und hier auf der Erde will ich sein. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jesus ist für mich. Jesus ist treu und ist vertrauenswürdig. Und ich finde, wenn er zu mir steht, dann darf ich auch selber zu mir und zu meiner Not und zu meiner Schuld stehen. Dann sollte ich das tun. Und deshalb lohnt es sich ihm ganz konkret, auch unsere Sorgen und unsere Ängste, aber auch unsere Schuld zu nennen. Der Jakob, der legt dann ein Gelübde ab, indem er ganz konkret seine Ängste benennt und sagt, wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Er hat also drei konkrete Sachen, wo er sagt, das ist meine Not. Er sagt, er sorgt sich um Schutz, um Nahrung und Kleidung und drittens darum, eines Tages zu seiner Familie zurückzukommen. Sorgen und Ängste, die können ganz nebulös sein. Die können ganz, ja, wie so ein riesiger Berg vor einem stehen. Und erst dann werden sie fassbar und ja zu bearbeiten sozusagen, wenn ich sie konkret benennen kann. Was ist das eigentlich, wovor ich Angst habe? Was ist das, was mir Sorge macht? Und erst dann werden sie fassbar und dann werden sie auch kleiner. Und erst dann kann ich erkennen, diese Sorge ist berechtigt und ich sollte sie mit Gottes Hilfe angehen. Oder auch, dass ich merke, diese Sorge ist eigentlich irrational und ich möchte sie auch zur Seite legen. Was Jakob nicht nennt, das ist seine Schuld. Da geht er gar nicht drauf ein. Und es wird auch leider noch 2 Jahrzehnte dauern, bis er auch dazu stehen kann, was er gemacht hat. Und seltsamerweise hat Gott diese Geduld und lässt ihm diese gewaltig lange Zeit. Ich finde, der Jakob, der ist so unglaublich dreist. Wenn das Gute alle eintrifft, dann erst soll er mein Gott sein. Es ist nach wie vor nicht sein Gott, sondern irgendwie der von seinen Eltern und Großeltern. Aber er hat gemerkt, es muss hier eine persönliche Entscheidung her. Denn Gott will persönlich werden. Es stellt sich die Frage, ob ich nur mal so unterwegs sein möchte und Halt mache bei Jesus und da ja meine Sorgen gerade ableg und ja auch bei der Gelegenheit auch meine Schuld loswerd und dann ohne ihn weiterziehe. Wie so ein Dienstleister. Also ich war letztens beim Recyclinghof, gerade die Sachen abgeladen, um Zeug loszuwerden. Vielen Dank und tschüss. So kann man das machen, aber das ist nicht das, wie Gott das haben möchte. Er möchte mehr. Er möchte nicht nur da sein, er möchte nicht nur für uns sein, sondern er möchte auch persönlich in mir wohnen. In mir sein Haus aufstellen. Mit mir zusammen dauerhaft meine Sorgen und Ängste teilen. Mir regelmäßig meine Schuld abnehmen und mit mir ja Abenteuer erleben. Und um nichts weniger geht es, dass ein Heiliger Geist in mir wohnt und mich verändert und mir hilft in meinen Angst, in meinen Ängsten, Sorgen, in meiner Verletzung, in meiner Schuld. Und nur dann, wenn ich Gott auch in meinem Herzen habe und wenn ich den Heiligen Geist in meinem Herzen habe und das zulasse, dass er in mein Leben kommt, nur dann kann ich auch sicher bei Gott ankommen. Und ich finde es stark, was Menschen getan und erlebt haben, ja, die Gott in ihr Herz hineingelassen haben. Und beim Begriff Bethel, da fällt mir besonders der Friedrich von Bodelschwing ein. 1831 geboren und hat also dieses Elend der Industrialisierung voll erlebt. Er war Pastor und Theologe und er hat im Jahr 1869 alle seine 4 Kinder verloren, innerhalb von 3 Wochen, durch Diphtherie. Was muss das für ein Schmerz gewesen sein? Und was für eine Sorge und was ja für eine Verletzung muss das bei ihm ausgelöst haben? Aber Gott war mit ihm noch nicht fertig. Und Gott hatte mit ihm noch viel vor. Und Gott hat ihm geholfen in dieser schwierigen Situation. Und 1872 ist er Leiter geworden, 3 Jahre später, ist er Leiter geworden der Evangelischen Heil- und Pflegeanstalt für Epileptische in Bielefeld. 1874 hat er dieses Haus umbenannt in Bethel, Haus Gottes. Und das sollte sein. Ein Haus, ja, wo die woanders keinen Platz hatten, hinkommen konnte. Nicht nur Epileptische, sondern ja, das Ganze ist riesig groß geworden. Dort wurden Waisenkinder aufgenommen, dort wurden ganz viele Behinderte aufgenommen. Und es ist zu einer der bedeutendsten Einrichtungen der inneren Mission damals und heute der Diakonie geworden. Jemand, der den Heiligen Geist in sein Herz gelassen hat und der ihm geholfen hat, in diesen Ängsten, in diesen Sorgen, ja, das durchzustehen und weiterzugehen und den Segen zu erleben, den Gott für ihn parat hatte und Segen auszustreuen in sein Umfeld. Gott will nicht einfach nur da sein. Gott will nicht einfach nur für dich sein, sondern er möchte persönlich in mir und dir wohnen und wirken. Und das ist das, was uns dankbar machen darf und worüber wir uns freuen dürfen. Und das wollen wir jetzt in den Liedern machen, die wir jetzt zusammen singen wollen. Gott danken dafür und ja, mit ihm ins Gespräch kommen über unsere konkreten Sorgen und die wirklich konkret werden lassen, auch über unsere Schuld. Und die konkret werden lassen und sagen, ja, das möchte ich gerne Gott sagen. Und lasst uns zusammen singen und wer mag, darf auch gern dazu aufstehen und das auch mit seinem ganzen Körper auch ausdrücken, was wir Gott sagen wollen.